Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. ...1001 Delegierte entscheiden morgen, wer die CDU künftig anführen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zumindest als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen soll. Eine politisch überaus wichtige Wahl also ist das. Ausgang offen. Fest steht nur, dass der künftige Vorsitzende aus Nordrhein-Westfalen kommen wird. Die Lage und Stimmung im Landesverband dort schauen wir uns gleich genauer an. Ebenso wie die Frage, wie ostdeutsche CDU-Mitglieder und Delegierte auf den Parteitag blicken. Das Ganze am Beispiel Sachsen-Anhalt. Und aus Ulm kommt eine Reportage über ein Übernachtungsprojekt für Obdachlose im Corona-Winter. Eine Volkspartei zu sein. Diesen Anspruch hat die CDU nach wie vor und sie schreibt sich auch auf die Fahnen, mittlerweile auch personell deutlich vielfältiger zu sein als früher. Der Blick auf die drei Kandidaten für den Parteivorsitz bestätigt diesen Eindruck aber zunächst einmal nicht wirklich. Alle drei sind männlich, gehören auch nicht unbedingt zum Parteinachwuchs, um es mal so zu formulieren. Und das Wichtigste vielleicht, sie kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Das ist zwar der größte Landesverband in der CDU und dennoch fällt gleichzeitig auf, wie stark Politiker aus der CDU aus Nordrhein-Westfalen derzeit in Ämtern im Bund vertreten sind. Frage an unseren NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Was sagt das Ganze denn über die Vielfalt in der CDU aus?
Naja, alleine, dass es schon diese, ja, man sagt Kampfkandidatur, ein sehr martialischer Begriff, aber allein, dass es verschiedene Kandidaten gibt, das sagt schon etwas über eine gewisse Vielfalt aus, würde ich sagen. Wenn wir in die Geschichte der CDU gucken, dann war das wahrlich nicht immer der Fall. In den 70er Jahren gab es mal Helmut Kohl, der gegen Rainer Barzel kandidiert hat, dann klar, 2018 Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz, Jens Spahn, damals auch, ein Wettbewerb um die Parteispitze, das jetzt wieder. Aber natürlich, wenn wir draufschauen, biografisch sind diese drei Kandidaten sich sehr ähnlich. Sie sind nicht nur gleich alt, zwischen 55 und 65 Jahren. Sie kommen nicht nur aus Nordrhein-Westfalen. Sie sind alle drei auch katholisch, haben alle drei Jura studiert, sind 1994 beispielsweise alle drei zusammen in den Deutschen Bundestag eingezogen. Dennoch inhaltlich neben diesen biografischen Parallelen gibt es ein unterschiedliches Angebot, würde ich sagen. Da gibt es Armin Laschet, das ist so der Vertreter der Regierungslinie, der selber darauf verweist, dass er ja als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen in Amt und Würden ist, dort tagtäglich regieren muss. Dann gibt es den eher Außenseiter von draußen, Friedrich Merz, den konservativen Gegenpart, der sich auch wohl etwas gegen die Merkel-Linie die letzten Jahre in der CDU ja bestimmt hat, stellen würde. Und es gibt eben Norbert Röttgen, einen Außenseiter, er ist der jüngste Kandidat, wahrscheinlich würde er selbst sagen auch der modernste, selber inhaltlich eher ein Außenpolitiker momentan. Also inhaltlich gibt es da schon eine Bandbreite, biografisch dagegen ist es ein sehr homogenes Feld.
Schauen wir gleich nochmal genauer auf die Kandidaten. Zunächst nochmal kurz auf die CDU in Nordrhein-Westfalen selbst und ihre Rolle im Bund auch durch diese drei Kandidaten. Ist es Zufall, dass die drei alle aus Nordrhein-Westfalen kommen?
Sie haben es gesagt, es ist das bevölkerungsreichste Bundesland und es ist auch der mit Abstand größte Landesverband innerhalb der CDU. Also insofern gibt es da eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit. Wir müssen ja noch einen weiteren hinzuzählen, Jens Spahn, der im Tandem mit Armin Laschet antritt. Auch er kommt aus Nordrhein-Westfalen. Also letztendlich sind es indirekt zumindest vier Männer, die da morgen zur Wahl stehen. Ich würde schon sagen, dass es Zufall ist. Es gab mal Zeiten, 2005 beispielsweise, da gab es keinen Minister aus Nordrhein-Westfalen im Bundeskabinett. Es gab keinen in herausragenden bundespolitischen Position. Jetzt gerade ist das natürlich komplett anders. Nicht nur diese 3/4 Kandidaten da, sondern auch der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Der Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, Ralf Brinkhaus, kommt aus Nordrhein-Westfalen. Und es gibt zwei Minister im Kabinett Merkel. Also Nordrhein-Westfalen ist momentan sehr, sehr führend. Und ab übermorgen oder ab morgen Mittag jedenfalls wird es auch noch einen Parteivorsitzenden aus NRW geben.
Und vielleicht noch ganz kurz dazu, wie groß ist in der CDU eigentlich das Proporzdenken? Inwieweit müsste dann der neue, definitiv aus NRW stammende Parteivorsitzende vielleicht auch andere Regionen stärker mit einbeziehen?
Ja, das muss man allein, um die Partei eben mitzunehmen, um das Personal mitzunehmen. Man muss es in der Breite abbilden, sprich im Alter, jung, alt, in Geschlecht, männlich, weiblich. Auch das sind alles natürlich Fragen, aber dazu zählt natürlich auch der Proporz. Auch die anderen Landesverbände müssen vorkommen und das hat zum Beispiel Armin Laschet als Kandidat ja auch immer wieder betont, dass man das abbilden müsste. Das gilt sicherlich für die anderen auch. Alle drei haben allerdings allerdings angekündigt, aufgrund des Wahljahres, in dem man jetzt ist, den Generalsekretär nicht auszutauschen. Also diese Position wird erst einmal zumindest in nordrhein-westfälischen Händen bleiben.
Armin Laschet, den Sie gerade ansprechen, er ist, wie man weiß, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Hat er damit die Stimmen im Landesverband quasi garantiert für sich sicher?
Naja, der Vorstand, er ist ja auch Landesvorsitzender hier in Nordrhein-Westfalen, der Partei, also der Vorstand hat ihn und Jens Spahn einstimmig oder mehr oder weniger einstimmig mit einer großen Mehrheit nominiert. Aber da zeigt sich eben schon in gewisser Form das ambivalente Bild, was wir haben. Denn Armin Laschet, kann man schon sagen, gilt als Favorit derjenigen, die in der Partei momentan das Sagen haben. Volker Bouffier beispielsweise, der hessische Ministerpräsident, hat sich für ihn ausgesprochen. Indirekt auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die scheidende Parteivorsitzende. Und insofern ist er im Grunde genommen der Favorit derjenigen, die in Amt und Würden stehen, die wahrscheinlich sich auch irgendwie in diesen Delegierten, diesen 1001 Delegierten wiederfinden würden, während Friedrich Merz eher der Favorit der Basis, der Mitgliedschaft ist. Wenn es dort einen Mitgliederentscheid wie beispielsweise bei der SPD geben würde, dann könnte man wahrscheinlich schon sagen, dass Friedrich Merz dann Favorit ist. Schauen wir auf den NRW-Landesverband. Ja, große Teile werden da sicherlich für Armin Laschet stimmen. Insgesamt sind es ja fast ein Drittel der Delegierten aus Nordrhein-Westfalen. 298 der insgesamt 1001 Delegierten kommen von Rhein-Ruhr und Lippe. Aber eben Friedrich Merz und auch Norbert Röttgen kommen ja aus NRW. Und ihre Bezirksverbände oder die engeren Kreise um ihn herum, da wird es sicherlich Delegierte geben, die eben für sie stimmen werden. Insofern würde ich schon sagen, vielleicht ja, zwei Drittel aus Nordrhein-Westfalen werden sicherlich für Armin Laschet stimmen. Der Rest wird sich dann erstmal aufteilen auf die anderen beiden.
Was kommt eigentlich nach Armin Laschet in der NRW-CDU?
Das ist eine gute Frage und es ist eine Frage, die man auch erst sozusagen konkreter angehen könnte. Sollte er denn wirklich dann zum Vorsitzenden gewählt werden? Er hat schon angekündigt, dass, danach kommt ja noch die Frage um die Kanzlerkandidatur, aber sollte er Kanzlerkandidat werden, dass er das sicherlich auch noch aus der Rolle des Ministerpräsidenten machen würde. Alles andere muss man dann noch weiter sehen. Das wird sich ja dann im September entscheiden. Vorher steht schon an, wie es hier im Landesverband weitergeht, wer ihn beispielsweise als Landesvorsitzender beehrt. Bisher war das gekoppelt an diesen Parteitag, der jetzt nun morgen stattfindet oder ab heute Abend stattfindet. Aber da ist man in der NRW-CDU jetzt davon abgerückt, auch weil man diesen großen Aufwand, den die Bundespartei betreibt, nicht betreiben kann. Und außerdem passt es ihnen, glaube ich, auch politisch ganz gut in den Kram. Also man rechnet damit, dass man im Sommer hier im Landesverband einen Parteitag abhält, um dann einen Nachfolger potenziell für Armin Laschet zu wählen. Herbert Reul als Übergangskandidat wird da beispielsweise genannt. Und sollte Laschet dann wirklich die Schritte Kanzlerkandidatur, vielleicht auch Kanzler weitergehen, dann stellt sich natürlich die Ministerpräsidentenfrage. Und da ist aktuell Henrik Wüst, der Verkehrsminister hier in Nordrhein-Westfalen, wohl der wahrscheinlichste Kandidat.
Informationen von unserem NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Wir bleiben beim CDU-Parteitag, auf dem, wie gerade gehört, der NRW-Landesverband eine zentrale Rolle spielt. Aber natürlich wird er nicht der einzige Faktor sein. Konflikte innerparteilicher Art gab es zuletzt vor allem zwischen der Bundeszentrale und ostdeutschen Verbänden. Das hat beispielsweise ja dann auch dazu geführt, dass die noch Vorsitzende Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt eingereicht hat. Wie der Landesverband Sachsen-Anhalt auf den Parteitag blickt, das fasst Niklas Ottersbach zusammen.
Wenn die CDU Sachsen-Anhalt am Wochenende entscheiden dürfte, wer den Parteivorsitz bekommt, würde die Wahl wohl auf Friedrich Merz fallen. Einer seiner Anhänger heißt Markus Kurze, seines Zeichens parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Magdeburg. Als CDU-Kreisvorsitzender hat Markus Kurze außerdem ein Ohr an der Basis. Und die wolle nun mal Friedrich Merz, sagt Markus Kurze.
Er vertritt die konservativen Werte. Ich glaube, in einer Zeit, wo es um Krisen geht, braucht man auch Werte, an denen man sich orientiert. Und genau das ist das, was uns am Ende auch motiviert, ihn zu unterstützen.
Friedrich Merz, der Rechts- und Linksextremismus immer in einem Atemzug nennt. Merz, der sich vehement gegen die Aufnahme von Geflüchteten auf dem Balkan ausspricht. Das kommt in der sachsen-anhaltischen CDU gut an, in der regelmäßig vor einer Linksverbiegung der Partei gewarnt wird. Erstmal also keine Überraschung. Allerdings fällt auf, wie früh sich Merz hier seine Zustimmung gesichert hat. 2019 Besuch beim CDU-Landesparteitag in Magdeburg. Zwei Monate später CDU-Wirtschaftsempfang in Magdeburg. Friedrich Merz ist schon wieder da. Dieses Engagement vermisst Markus Kurze bei Armin Laschet und Norbert Röttgen.
Wo waren denn jetzt die anderen Kandidaten? Haben Sie sich mal in Sachsen-Anhalt sehen gelassen? Haben Sie mal deutlich gemacht, warum Sie auch der Kandidat für uns sein könnten? Das haben Sie nicht. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass wir uns für einen anderen entschieden haben.
Allerdings fallen auf den Landesverband lediglich 18 der insgesamt 1001 Delegierten Stimmen. Markus Kurze gehört nicht dazu, im Gegensatz zu Sven Schulze, Generalsekretär der Landes-CDU. Schulze ist 41 Jahre alt, fast ein Jahrgang mit Jens Spahn. Den kennt er noch aus seiner Zeit in der Jungen Union.
Bei mir ist es so, dass natürlich sowohl Friedrich Merz als auch Jens Spahn natürlich diejenigen sind, die mir am nächsten sind, das sage ich ganz klar. Und Jens Spahn steht ja nicht zur Wahl, also damit ist sicherlich auch schon einiges gesagt.
Euphorie für Merz klingt anders. Überhaupt elektrisiert der Endspurt um die CDU-Spitze die Unionspolitiker in Sachsen-Anhalt nicht wirklich. Ist sie doch eine rein westdeutsche Angelegenheit. Nicht nur was die Kandidaten für den Vorsitz angeht, auch bei den 5 Stellvertretern keiner aus Ostdeutschland. Rainer Haseloff, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, will zumindest in das Präsidium aufrücken. Seine Chancen, gewählt zu werden, stehen gut. Dass der CDU-Parteivorsitz ohne Händchen für den Osten nicht funktioniert, zeigt das Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer. Nach dem Kemmerich-Debakel in Erfurt hat sie den rebellierenden Landesverband nicht in den Griff bekommen. Sie konnte sich nicht durchsetzen und musste schließlich ihren Hut nehmen. Und auch als die CDU in Magdeburg Ende letzten Jahres die 86 Cent Beitragserhöhung kippt, macht der Landesverband den Parteikollegen in Berlin klar, einmischen unerwünscht. Sich in die CDU im Osten reinzudenken, das werde eine Herausforderung. Egal, welcher der 3 Kandidaten aus NRW das Rennen mache, er müsse verstehen, welche Themen im Osten wichtig sind. So Sven Schulze.
Das habe ich vor kurzem in einem Gespräch auch, als es um das Thema Wirtschaft ging, dem Armin Laschet gesagt, dass wir hier eine Herausforderung haben, dass viele Großunternehmen hier nicht ihren Hauptsitz haben, damit die ganzen Steuern, die da gezahlt werden, dann oft in West- und Süddeutschland landen und nicht hier, wo sie erwirtschaftet werden. Das ist auch ein wesentliches Thema, was ich erwarte, was auch angegangen werden muss, weil das Einfluss darauf hat, wie wir uns in den nächsten Jahren auch hier finanzieren.
Brisanter als das Thema Standortpolitik und Infrastruktur ist für die CDU im Osten die Frage, wie sie zur AfD steht. Während die Bundespartei mit ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss jegliche Zusammenarbeit mit Linken und AfD ausschließt, wollten die Parteifreunde in Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Zuletzt hatte Ex-Parteichef Stahlknecht gar eine CDU-geführte Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Die gäbe es nur mit Duldung der AfD, der zweitstärksten Fraktion im Landtag. Ein Spannungsfeld auch für die CDU im Bund, sagt Anna Kreie. Die 26-Jährige ist seit 2 Jahren Vorsitzende der Jungen Union in Sachsen-Anhalt.
Das ist auch ein Grund, warum ich denke, dass es gut tun würde, wenn einige Leute aus den ostdeutschen Bundesländern in den Bundesvorstand gewählt würden, eben einen Beitrag dazu zu leisten. Das möchte ich auch gerne, ein gutes Rezept zu finden, hier mit der AfD im Land umgehen zu können.
Ihr Rezept ist klar, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Deswegen kandidiert Anna Kreie als Beisitzerin für die Junge Union im Bundesvorstand. Anders als bei ihren Parteikollegen in Sachsen-Anhalt heißt ihr Favorit für den CDU-Vorsitz nicht Merz.
Norbert Röttgen, der hat sich die LND-Mut, eine junge Landtagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz, in sein Team geholt. Und ja, das hat mich irgendwie positiv beeinflusst. Deswegen sehe ich ihn in meinem persönlichen Ranking Tucken vor.
Norbert Röttgen hat zwar nicht viele Anhänger in Sachsen-Anhalt, aber eben auch weniger Gegner als Armin Laschet, den viele hier mit Schwarz-Grün verbinden. Am Ende werden die 18 Delegierten aus Sachsen-Anhalt bei der Wahl um den Parteivorsitz wohl nicht den Unterschied machen. Aber danach, spätestens wenn die Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen-Anhalt anstehen, wird sich zeigen, ob der neue CDU-Chef die Partei im Osten zusammenhalten kann.
Der Bericht von Niklas Ottersbach. Es ist ein bislang sehr kalter Winter in vielen Teilen Deutschlands. Das macht das ohnehin entbehrungsreiche Leben für obdachlose Menschen umso schwieriger, zumal in Pandemiezeiten. Die Stadt Ulm in Baden-Württemberg will Abhilfe schaffen und stellt spezielle Schlafkapseln zur Verfügung, die auch durchaus umfangreich ausgestattet sind. Thomas Wagner berichtet.
Ja, okay. Also, das ist mein Rucksack, den ich für das Ulmer Nest gepackt habe. Da habe ich jetzt mal vor allem Masken, die ich dann immer wieder an die Benutzer des Nests gebe, weil die einfach zu wenig haben und es ist zu teuer für die. Ich habe Desinfektionsspray, damit das Nest nach Benutzer desinfiziert wird, und ich nehme immer so eine Thermoskanne mit Tee mit.
Trotz Minustemperaturen und Schnee, Norman Kurok, bei der Caritas Ulm für die Wohnungslosenhilfe zuständig, macht sich mit seinem Rucksack jeden Vormittag auf denselben Weg. Der etwa viertelstündige Fußmarsch führt den hageren N50er zum alten Friedhof, einem kleinen Park auf einem Kirchengelände. Das Ziel, das sogenannte Ulmer Nest.
Also das Ulmer Nest, das gibt es jetzt den zweiten Winter für den Erfrierungsschutz. Für jemanden, der draußen im Freien übernachten muss. Es wird oft als Schlafkapsel bezeichnet, die so ein bisschen in Zeltform ist.
Norman Kurok bleibt vor einem merkwürdig aussehenden Gebilde stehen. Das längliche, hölzerne Ding mitten im Park erinnert von der Form her an einen Sarg. Doch es hat weniger mit dem Tod, sondern mit dem Überleben zu tun. Denn innen drin können selbst bei klirrender Kälte Obdachlose, die keine Herberge finden, übernachten. Eine kleine Heizung gehört zur Grundausstattung.
Dieses Nest erfüllt ein paar wichtige Sachen, nämlich einfach mal diesen Erfrierungsschutz. Ein Rauchmelder ist drin, ein Belüftungssystem, das alles dann über eine Batterie, die in dem Nest verbaut ist.
Okay, also jetzt würde ich Sie bitten, noch ein bisschen Abstand zum Halten.
Norman Kurok geht 20 Meter bis zur Schlafkapsel alleine weiter, klopft an. Eine Art Flügeltür öffnet sich. Drinnen richtet sich ein Mann auf, wohl Mitte 30. Er sieht verschlafen aus, zupft sich seine Zipfelmütze zurecht.
Bei dem handelt es sich aus einem Menschen aus Kroatien. EU-Bürger, hält sich also legal in Deutschland auf, aber hat halt keinen Anspruch auf staatliche Leistungen. Natürlich ist es aus humanitärer Sicht ja furchtbar.
Mit einem Radioreporter will der Mann nicht sprechen. Er ein wenig verängstigt, blickt er hinüber, packt langsam seine Sachen in löchrige Plastiktüten ein.
Ich hab da ein bisschen was zusammengepackt, ein bisschen Brot.
Auch als Caritas-Mitarbeiter Norman Kurok Tee und Brot aus dem Rucksack zieht, zögert der Mann erst, bevor er zugreift.
Die gröbste Verunreinigung rausmachen und desinfizieren.
Die Schlafkapsel wird gereinigt und für die nächste Nacht bereit gemacht. Wer dort schläft, muss morgens raus, darf aber abends ab 18 Uhr wiederkommen. Dann steht das Ulmer Nest erneut für eine Frau oder für einen Mann ohne Dach über dem Kopf bereit.
Wir in Ulm haben Regelangebote der Wohnungslosenhilfe, Übernachtungsheim etc., Aufnahmehaus, Tagesstätten und so weiter. Aber es gibt Personen, die diese Regelangebote auch im Winter des Erfrierungsschutzes nicht nutzen möchten. Für diese Personen haben wir die Ulmernester konzipiert, damit diese Menschen auch vor Kälte geschützt sind.
Erklärt Holger Hörth, bei der Stadt Ulm für Soziales zuständig. Trotz Übernachtungsheimen für Wohnsitzlose gibt es immer wieder welche, die dort nicht schlafen wollen und lieber eine Parkbank vorziehen.
Es gibt Menschen, die einfach für sich alleine lieber im Draußen schlafen. Und Ulmernester sind halt ein Schutz für diese Menschen.
In besonders strengen Winternächten sogar ein überlebenswichtiger Schutz. Zwei solcher Schlafkapseln hat die Stadt Ulm aufstellen lassen, als erste Kommune bundesweit. Errichtet wurden sie von jungen Tüftlern, die nachgedacht hatten, wie man Obdachlose in strengen Winternächten besser schützen kann.
Guten Tag, ich bin der Manu von den Entwicklern. Sieht's gut aus soweit?
Ja, doch. Also wird ja genutzt, intensiv.
Manuel Schall, Ende 20, kommt in den Park geradelt. Er arbeitet bei jenem Startup, das die Übernachtungsboxen entwickelt hat. Und denen sieht man von außen nicht an, was alles an Hightech drinnen steckt.
Wir haben halt verschiedene Sensoren angebracht, um eben zu gucken, wie ist die Temperatur vor allem, in welchem Status ist die Tür, bewegt sich jemand drin. Einfach, dass dann quasi auch, wenn jemand drin war, eben die Caritas vorbeigucken kann und schauen am nächsten Morgen, wie es dem Mensch geht. Genau, das wird gemeldet.
Ich versuche jetzt das Nest zu entriegeln. Versuche mal, ob das jetzt elektronisch geht. Ah, perfekt.
Mit seinem Handy kann Caritas-Mitarbeiter Norman Kurok die Ulmer Nester auf- und abschließen und alles weitere kontrollieren. Fast jede Nacht ist eine der beiden Schlafkapseln belegt, manchmal auch beide. Wichtig bei dem Projekt: der morgendliche Besuch durch den Caritas-Mitarbeiter, der nämlich klärt über weitergehende Betreuungsangebote auf. Holger Hörth von der Stadt Ulm.
Durch die aufsuchende Arbeit der Caritas jeden Morgen konnten diese Personen durch lange Gespräche letztendlich unter Breitung von Hilfsangeboten an die Regelstruktur herangeführt werden.
Eine Reportage von Thomas Wagner war das, und zu dem gleichen Thema, in diesem Fall zur Situation von Obdachlosen in Berlin in Zeiten von Corona und in diesem Winter, dazu auch morgen unser Wochenendjournal, wie immer ab 9.10 Uhr. Und das war's mit Deutschland heute für diesen Freitag und für diese Woche. Am Mikrofon war Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.